Ja, genau. Der Vers, den ich euch mitgebracht habe, der steht im 2. Königebuch, Kapitel 17, Vers 15. Und ich habe die Gedanken mal so überschrieben.
Ich habe vergessen, die Preteens.
Die Preteens sind noch hier. Ihr lieben Preteens, ihr dürft jetzt in euer Programm gehen, wo immer ihr steckt. Hinten vorne ins Foyer raus. Viel Spaß euch bei eurer Zeit. Genau. Also. Und wir wenden uns nochmal dem Alten Testament zu, 2. Könige 17, Vers 15. Ich habe das mal so überschrieben, der Weg in die Bedeutungslosigkeit. Oder wer Nichtsen hinterherläuft, wird selbst ein Nichts. Also ich denke mal, ich kann davon ausgehen, dass kein Mensch bedeutungslos sein möchte. Keiner will ein Niemand sein. Mir ist kürzlich ein Bibelvers aufgefallen, eben dieser Bibelvers, in dem dieses Thema, so in einer neueren Übersetzung, regelrecht ins Auge sticht. Und die sinngemäße Aussage ist eben genau diese, wer Nichtsen hinterherläuft, der ist selbst ein Nichts. Offensichtlich gibt es sichere Methoden, ein Niemand zu werden. Wenn man also kein Niemand sein möchte, dann wäre ein Blick in diesen Bibelabschnitt wohl ganz hilfreich. Und da wollen wir uns heute mal drauf einlassen, auf diese Passage aus dem Alten Testament. Wie kann man es vermeiden, ein Niemand zu werden? Dieses Bibelbuch, 2. Buch der Könige, das gehört zu den Geschichtsbüchern des alten Volkes Israel. In den Büchern der Könige wird so die Achterbahnfahrt des jüdischen Volkes detailliert beschrieben. Wie in einer Chronik werden vom ersten bis zum letzten König die guten und die schlechten Taten festgehalten. Und dazu gehören so große Namen wie Saul, David und Salomo, aber auch viele, die uns gar nicht so geläufig sind. Und schonungslos halten die Geschichtsschreiber die Missstände der Jahrhunderte fest. Es wird beschrieben, wie Israel im Laufe der Zeit in zwei Teile zerfällt, wie diese Teilstaaten militärische Niederlagen hinnehmen müssen und wie das Volk schließlich von übermächtigen Gegnern gefangen genommen und auch verschleppt wird. Eines der großen Themen, die in diesen Aufzeichnungen immer wieder genannt wird, ist das Problem des Götzendienstes. Gott hatte schon früh genau davor gewarnt und wie von ihm befürchtet, traf es dann auch ein. Das ging schon beim großen König Salomo los. Der hatte viele Frauen und darunter auch einige heidnische. Und als er älter wurde, haben sie ihn dazu verführt, ihren heidnischen Göttern bzw. Götzen zu verehren. Die Bibel nennt zum Beispiel die Göttin der Sidonier, Astarte oder Milkom, den Götzen der Ammoniter. Ein anderer König, König Ahab von Israel, der hat eine phönizische Prinzessin geheiratet, die aus ihrer Kultur die Verehrung des Baal mitbrachte. Und in der Folge verbreitete sich dann die Baal-Verehrung im ganzen Land. Könige hatten da immer Vorbildcharakter. Ihr Fehlverhalten wurde vom Volk kopiert. Sie führten die falschen Gottesdienste ein. Sie sorgten dafür, auch, dass auch das Volk in die Irre ging. Oder als weitere fremde Göttin wird die Aschera erwähnt. Das ist auch hier so in unserem Bereich unseres Textes, dass eine syrisch-kanaanäische Meeresgöttin, die überwiegend in Form von Kultpfählen verehrt wurde. Lauter solche Götzen, fremde Götter. Die Israeliten huldigten also nicht nur ihrem eigenen Gott, dem weiterhin, aber nicht nur ihm, sondern zusätzlich den Götzen ihrer ganzen Nachbarvölker. Ich muss euch das mal vorlesen. Da heißt es dann in 2. Könige, sehr vernichtend, 2. Könige 17, ab Vers 33. So verehrten sie Yahweh, dienten aber gleichzeitig ihren eigenen Göttern. Sie hielten an den Bräuchen ihrer Heimat fest, aus der man sie vertrieben hatte. So machen sie es bis heute. Sie verehren Yahweh nicht wirklich, denn sie richten sich keineswegs nach seinen Anweisungen und Ordnungen. Sie kümmern sich nicht um das Gesetz, das Yahweh den Nachkommen Jakobs gegeben hat, des Jakob, den er später Israel nannte. Mit seinen Nachkommen hatte Yahweh nämlich einen Bund geschlossen und sie dabei ausdrücklich angewiesen. Ihr dürft keine fremden Götter verehren. Werft euch nicht vor ihnen nieder, dient ihnen nicht und bringt ihnen keine Opfer. Dient allein Yahweh, der euch mit großer Kraft und ausgestrecktem Arm aus Ägypten herausgeführt hat. Ihn sollt ihr verehren, vor ihm euch niederwerfen und ihm eure Opfer bringen. Die Ordnungen und Rechtsbestimmungen, die Weisungen und Gebote, die er für euch aufgeschrieben hat, sollt ihr jeden Tag sorgfältig beachten. Verehrt keine fremden Götter. Denkt an den Bund, den ich mit euch geschlossen habe, und fürchtet keine fremden Götter, sondern verehrt allein Jahwe, euren Gott. Nur er wird euch aus der Gewalt aller eurer Feinde retten. Doch sie wollten nicht hören und hielten an ihren früheren Bräuchen fest. So fürchteten sie diese Stämme zwar Jahwe, zugleich aber auch ihre Götzen. Ihre Kinder und Enkel machten es genauso, und so ist es bis heute geblieben. Vernichtendes Urteil. Das Wort Götze, das hier so viel verwendet wird, ist übrigens eine Erfindung von Martin Luther. Der hat damit in seiner Bibelübersetzung ein hebräisches Wort übersetzt, das eben normalerweise so viel heißt wie Nichts oder Nebel. Ein Götze ist ein Nichts. Und so ist der Vers in 2. Könige 17, Vers 15 wohl ganz richtig übersetzt, wenn es da in der neuen evangelistischen Übersetzung heißt: Sie verachteten seine Vorschriften, verwarfen den Bund, den er mit ihren Vätern geschlossen hatte, und schlugen seine Warnungen in den Wind. Den Nichtsen liefen sie hinterher und wurden dabei selbst zu nichts. Sie trieben es wie ihre Nachbarvölker, obwohl Jahwe ihnen das verboten hatte. Wer Nichtsen hinterherläuft, wird selbst ein Nichts. Für Israel war dieser ständige Kompromiss, neben ihrem eigenen Gott auch noch die Götzen der Nachbarvölker anzubeten, die Ursache dafür, dass sie als Nation zunehmend in die Bedeutungslosigkeit abrutschten. In Israel war zu der Zeit Hoschea König. Er war dem assyrischen König tributpflichtig, und dann hat er durch so geopolitische Taktiererei sich selbst und das ganze Volk in große Schwierigkeiten gebracht. Er hat die Tributzahlungen an Assyrien eingestellt und hat sich an Ägypten gewandt, um von dort Hilfe zu bekommen. Und das ging gründlich schief. Schließlich wurde König Hoschea gefangen genommen und das Volk wurde nach Assyrien verschleppt. Man weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Das wurde dann nicht mehr aufgezeichnet. Hoschea hatte auf das falsche Pferd gesetzt. Und die Bibel gibt als Grund an, Vers 7 in dem Kapitel: Das alles geschah, weil die Israeliten gegen Jahwe, ihren Gott, gesündigt hatten, der sie aus Ägypten herausgeführt und aus der Gewalt des Pharao befreit hatte. Sie verehrten andere Götter und übernahmen die heidnischen Bräuche der Völker, die Jahwe vor ihnen aus dem Land vertrieben hatte, und die Gottesdienste, die von den Königen Israels eingeführt worden waren. Dann weiter in Vers 12. Sie verehrten diese Mistgötzen. Ja, die Bibel findet harte Wörter. Sie verehrten diese Mistgötzen, obwohl Jahwe ihnen das ausdrücklich untersagt hatte. Und es folgen dann Hinweise darauf, dass Gott sein Volk durch Propheten auch noch gewarnt hat und sie eigentlich hätten Bescheid wissen müssen, aber ohne Erfolg. Und dann Vers 15. Sie verachteten seine Vorschriften, verwarfen den Bund, den er mit ihren Vätern geschlossen hatte, und schlugen seine Warnungen in den Wind. Den Nichtsen liefen sie hinterher und wurden dabei selbst zu nichts. Sie trieben es wie ihre Nachbarvölker, obwohl Jahwe ihnen das verboten hatte. Was für eine tragische Schlussfolgerung. Das Volk Israel geht unter, weil es den falschen Göttern hinterhergelaufen ist. Der moderne Mensch, und wir wahrscheinlich auch, denkt bei dem Wort Götzen wahrscheinlich tatsächlich zunächst einmal an alte Völker, primitive Völker vielleicht auch, die vor irgendwelchen großen oder kleinen Götterbildern ehrfürchtig niederfallen. Aber nach der biblischen Definition liegt Götzendienst nicht nur dann vor, wenn man vor den Statuen falscher Götter niederfällt. Götzendienst kann auch im Herzen geschehen, ohne dass das unbedingt nach außen sichtbar ist. Zum Beispiel tritt dieser Zustand immer dann ein, wenn etwas, was Gott geschaffen hat, im Herzen eines Menschen den Platz einnimmt, der eigentlich nur Gott zusteht. Und so schreibt an einer Stelle der Prophet Habakuk, dass die Babylonier Menschen sind, deren Gott ihre eigene Kraft ist und die ihrer Wirtschaftsmacht regelrecht Dankopfer bringen. Steht im ersten Kapitel von dem Prophetenbuch Habakuk. Oder der erste König von Israel, Saul, der hat irgendwann nicht mehr nach Gottes Maßstäben gehandelt, sondern seine politischen Entscheidungen und seine Außenpolitik in der Manier eines imperialistischen Machthabers gestaltet. So wie wir das dann von vielen anderen Königen auch kennen. Und da erklärt ihm der Prophet Samuel, dass Auflehnung gegen Gott genauso schlimm ist wie Götzendienst. Oder in Hesekiel, bei diesem Propheten, Kapitel 16 oder im zweiten und dritten Kapitel des Buches Jeremia, da wirft Gott dem Volk Israel wegen seiner Bündnispolitik mit Ägypten und Assyrien Götzendienst vor. Israel hatte sich verpflichtet, diesen beiden Ländern hohe Abgaben zu zahlen und sich ihnen politisch zu unterwerfen, um von ihnen militärischen Schutz zu bekommen. Und die Propheten nannten das eben Götzendienst, weil Israel seine Sicherheit von anderen Völkern anstatt von seinem Gott erwartete. Götzendienst findet nach Einschätzung der Bibel also immer dort statt, wo man sich auf seine eigene Weisheit und Fähigkeit verlässt oder seine Hoffnung auf ein anderes Geschöpf setzt, um Macht, Beifall, ein gutes Leben und Sicherheit zu erlangen. Dabei kann doch eigentlich nur Gott selbst das alles geben. Götzendienst gibt es daher auch in unserer Zeit. Wenn wir mal genau hinschauen, dann bemerken wir, dass sich die Praktiken unserer heutigen Welt eigentlich nicht wesentlich von der Antike unterscheiden. Es sind nur andere Ziele. Jede Zeit hat ihre eigenen Götzen, mitsamt Priestern, Schutzgeistern, Tempeln und Ritualen. Diesen Göttern werden die Opfer gebracht, die erforderlich sind, um Anspruch auf ein gutes Leben zu erwerben und Unglück fernzuhalten. Alles, was für uns höchsten Stellenwert hat, kann im Grunde als Götze bezeichnet werden. Ein Gott ist das, wofür wir leben. Und wenn es nicht der lebendige Gott ist, dann ist es ein Götze und damit ein Nichts. Also mir fällt zum Beispiel auf, was im Moment so einen Stellenwert bekommt, das ist diese ganze Umweltfrage. Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt, das nimmt richtig religionshafte Züge an. Finde ich ganz erstaunlich. Aber ich möchte gar nicht so sehr heute auf den Finger auf andere zeigen, sondern ich möchte einfach mal, dass wir überlegen, wo ist das bei uns der Fall. Also es kann zum Beispiel ein Leben für die Familie sein, was zum Götzen wird. Ein Leben für meinen Beruf, ein Leben für mich selber. Alle diese Dinge sind eigentlich ja gut und schön, aber sie gehören an die zweite Stelle, hinter Gott. Wenn wir sie an die erste Stelle setzen, dann geschieht eben das, was die Bibel mit Götzendienst meint. Denn sie sind nicht ewig lebend, nicht allmächtig und nicht unfehlbar und auch nicht völlig rein, so wie Gott. Ihnen gehört der zweite Platz, untergeordnet. Gott allein gehört der erste Platz. Götzen gehen hervor aus Werten, aus Wünschen und Hoffnungen, die an sich nicht schlecht sind, die aber zu viel Bedeutung erlangen in unserem Leben. Und so werden sie zu einem Verlangen, das andere Bedürfnisse überlagert und die Seele regelrecht lähmt. Unsere Gesellschaft wird heute beherrscht von den Göttern zum Beispiel der Schönheit, des Geldes, des Erfolgs, der Macht. Niemand würde sich vor einer Statue der Astarte niederwerfen, aber welche junge Frau kann sich dem Streben nach Schönheit entziehen? Viele bekommen sogar Depressionen und Essstörungen, wenn ihr Körper nicht den eigenen Idealen entspricht. Eine Frau kann auffallend hübsch sein, aber auch das kann eben zu einem Götzen werden. Sie kann ihre Schönheit einsetzen, um andere zu manipulieren. Es kann sogar so weit führen, dass sie abhängig wird von der Aufmerksamkeit und dem Begehren der Männer. Ohne Liebe eines Mannes fühlt sie sich unscheinbar und machtlos und bedeutungslos. Womöglich kommt sie selbst von gewalttätigen Männern nicht los. Keiner wird einer Baalsfigur Opfer darbringen. Aber ist es nicht auch ein riesengroßes Opfer, wenn das Streben nach Geld und Erfolg alles bestimmt und wenn Familie und Freunde zurückgelassen werden, um die Karriere voranzutreiben? Die Managementberaterin Mary Bell sagt, Leistung und Erfolg sind die Drogen unserer Zeit. Heutzutage, sagt sie, trinken die Erfolgreichen nicht mehr so viel Alkohol. Sie berauschen sich an ihrem eigenen Leben. Und weiter, die Höhenflüge schwächen sich ab. Selbst wenn der Erfolg zunimmt, wird das Glücksgefühl abnehmen. Bald braucht man den Erfolg, um sich überhaupt normal zu fühlen. Und auch das wird immer mühsamer. Verzweifelt jagt man dem nächsten großen Erfolg hinterher. Einem Erfolgssüchtigen geht es insofern nicht besser als jedem anderen Süchtigen. Oder gehen wir nur einen Schritt weiter. Habsucht ist auch eine Form von Götzendienst, aber die Form, die vielleicht am seltensten gebeichtet wird als Sünde. Sie wirkt im Verborgenen. Man merkt sie gar nicht, weil man sich immer mit reicheren Menschen vergleicht. Dabei nimmt sie vielleicht viel zu viel Raum ein, dieses Streben nach Geld, nach mehr, nach Wohlstand. Und Jesus sagt, kein Sklave kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Ihr müsst euch entscheiden und ihr sollt Gott dienen. Der englische puritanische Pastor David Clarkson, der hat sich in einer Predigt ausführlich mit dem Götzendienst auseinandergesetzt. Und er unterscheidet zwischen zwei Formen des Götzendienstes. Einmal so der äußere Götzendienst, das ist die tatsächliche Anbetung eines realen Götzenbildes, also das, was wir so in der Bibel beschrieben finden, zunächst einmal, was die Israeliten getan haben. Es gibt aber eben auch diesen inneren Götzendienst, der in der Seele stattfindet. Und er schreibt, wenn unser Denken sich nur um eine bestimmte Sache dreht und auch alle Gefühle davon beeinflusst sind, dann liegt ein seelischer Götzendienst vor. Denn nur dem Herrn allein gehört die Ehre, den ersten Platz in unseren Gedanken, in unserem Herzen und in all unserem Tun inne zu haben. Nur dem Herrn allein gehört die Ehre, den ersten Platz in unseren Gedanken, in unserem Herzen und in all unserem Tun inne zu haben. Wenn unser Denken sich um eine bestimmte Sache dreht und alle Gefühle davon beeinflusst sind, dann liegt ein seelischer Götzendienst vor. Und dann zählt er so einiges auf. Er hat 13 Formen von Götzendienst der Seele herausgearbeitet. Ich will mal nur so einige nennen. Wertschätzung. Was wir am meisten wertschätzen, das machen wir zu unserem Gott, zu unserem Götzen. Achtsamkeit, dieses Wort, das heute wirklich in der Welt in aller Munde ist. Überall, wo man Ratgeber liest, wird dazu geraten, achtsamer zu sein, Achtsamkeit zu üben. Aber worauf wir am meisten achten, das machen wir zu unserem Götzen. Entschlossenheit nennt er. Wofür ich am meisten Entschlossenheit zeige, das verehren wir als Gott. Liebe. Was wir am meisten lieben, das verehren wir als Gott. Vertrauen. Worauf wir am meisten vertrauen, das machen wir zu unserem Gott. Und selbst das Gegenteil, die Furcht, was wir am meisten fürchten, auch das verehren wir in irgendeiner Form als Gott. Verlangen und Begehren, das, was wir am meisten begehren, das wird unser Gott. Oder Vergnügen, was uns am meisten Vergnügen bereitet, auch das kann unser Gott werden. Oder schließlich noch Pflege und Fleiß, wenn wir auf bestimmte Dinge mehr achten und ihnen mehr Zeit widmen, mehr Aufmerksamkeit, mehr Pflege, mehr Fleiß, dann wird das zu einem Götzendienst. Merkt ihr? Wo wir den alleinigen Fokus auf den Herrn, auf Jesus, auf Gott verlieren oder wo wir missachten, dass Gott an die erste Stelle gehört, da wird Gott nicht segnen können. Und negative Folgen sind vorprogrammiert. Bei den biblischen Geschichten, bei den Berichten aus der Zeit des Volkes Israel konnte man das gut sehen. Die mussten erleiden, wie sie vertrieben wurden und in die politische Bedeutungslosigkeit abrutschten. Einfach, weil Gott nicht segnen konnte, denn er wollte den ersten Platz haben und sie haben diesen ersten Platz eben anderen Göttern und Götzen gegeben. Und ich denke, das können wir ruhig übertragen, auch wenn das hart klingt. auch bei uns stellen sich negative Folgen ein. Es mangelt uns an Sinn. Denn nur bei Gott können wir wirklichen Sinn für unser Leben finden. Es mangelt uns an echter Liebe. Wir finden zwar Ersatz, Liebesersatz, aber wir finden nicht diese tiefe, tiefe, tiefe Liebe, die nur Gott geben kann. Es mangelt uns an dieser letzten Zugehörigkeit, die es nur bei Gott gibt. Und dann treffen wir falsche Entscheidungen. Unsere Gefühle werden verwirrt. Wir sind desorientiert. Und wir spüren diese Einsamkeit, die da bleibt, weil das, wonach wir uns wirklich sehen, nicht gestillt wird. Gott fehlt. Das ist es, was eigentlich passiert, wenn wir Götzen an die Stelle stellen, wo Gott hingehört. Die Bibel lädt uns in Jakobus 4, Vers 8 ein: Nähert euch Gott, dann wird er sich euch nähern. Wenn man diese Einladung annimmt, dann bekommt das Leben eine völlig neue Bedeutung. In der Beziehung zu Gott erkennen wir den Sinn unseres ganzen Daseins. Jesus lehrte außerdem noch etwas ganz Wichtiges, was mit dem Sinn des Lebens zu tun hat. Er sagte, dass wir glücklich werden, wenn wir uns unserer geistlichen Bedürfnisse bewusst sind. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Also die geistlich arm sind, so kennt man es vielleicht von Luther. Denn ihnen gehört das himmlische Reich. Ihnen gehört sein himmlisches Reich. Ich habe im Internet ein interessantes Zitat von einem Psychologen namens Kevin S. Seybold gefunden. Der lehrt wohl über Neurowissenschaften und Religionspsychologie und sprach einmal von einem offenbar ureigenen Drang des Menschen, etwas anzubeten. Der Mensch hat von Natur aus so ein geistliches Bedürfnis. Er möchte etwas anbeten. Er verlangt nach einem tieferen Sinn im Leben. Und wenn wir nicht Gott finden, wenn nicht Gott das Ziel unserer Anbetung wird, dann wird irgendetwas anderes diesen Platz einnehmen und wir werden es anbeten, ob wir wollen oder nicht, weil es in uns ist, das zu tun. Oder mit einem anderen Blickwinkel, so als Empfangende, nicht als Gebende. Wir sind liebesbedürftig und uns ist tief im Innern eigentlich klar, dass nur ein Gott uns die Liebe geben kann, die wir wirklich brauchen. Aber wenn wir Gott nicht finden, wenn wir diese Liebe nicht bei ihm suchen, dann suchen wir sie bei anderen Stellen. Und es werden Götzen. Jeder Mensch wird versuchen, dieses Verlangen nach Sinn und Liebe auf irgendeine Art und Weise zu stillen. Und das Problem ist, wenn man an der falschen Stelle nach Sinn und Liebe sucht, dann fällt man eben auf Götzen herein. Man öffnet sich einem Nichts und wird dort natürlich weder wahren Sinn noch echte Liebe finden. Die Bedeutung, die wir uns wünschen, bleibt aus. Denn ein Nichts kann nichts geben. Wenn man Gott nicht kennt, dann geht es einem im Grunde wie einem Kind, das nicht weiß, wer sein leiblicher Vater oder seine leibliche Mutter ist. Da bleibt ein Gefühl der Verlorenheit, ein Mangel an Geborgenheit und Zugehörigkeit. Aber diese Verlorenheit, die muss nicht das Ende sein. Gott braucht für uns kein Unbekannter zu bleiben. Es gibt einen liebevollen Vater, der ein großes Interesse an uns hat und der um unser Wohl besorgt ist. Er hat sich uns auf ganz verschiedene Weise offenbart. Wir haben sein geschriebenes Wort, da können wir nachlesen, was er uns mitteilen wollte. Und wir haben Jesus, den Sohn Gottes, der uns auf ganz anschauliche Weise gezeigt hat, wie der Vater im Himmel ist. Und er hat uns gesagt, dass wir uns ihm nähern sollen und dann wird er sich uns nähern. Wie kann ich vermeiden, ein Niemand zu werden? Ich vermeide es. Wie vermeide ich es, in die Bedeutungslosigkeit zu fallen? Wie werde ich jemand? Ich vermeide es, indem ich versuche, mir die Götzen in meinem Leben bewusst zu machen. Hat etwas diesen Platz eingenommen, der eigentlich Gott gebührt? Was ist das in meinem Leben? Ihr habt vorhin diese Auflistung von dem Pastor Clarkson gehört. Was hat diesen Platz Gottes eingenommen? Diesen Platz, den ihr eigentlich Gott geben sollte? Hat etwas anderes diesen Raum eingenommen, woher ich mir Liebe erhoffe? Oder woher ich mir Sicherheit erhoffe? Ist etwas zum Götzendienst geworden in meinem Leben? Und dann heißt es, wenn wir das identifiziert haben, die Prioritäten tatsächlich neu zu ordnen. Die Götzen müssen raus. Ich muss etwas anderes einüben. Gott muss wieder die erste Stelle bekommen. Buße ist an der Stelle angesagt. Ich muss wirklich umkehren und Gott wieder diesen ersten Platz geben, der ihm gebührt. Oder vielleicht auch zum allerersten Mal ihm diesen Platz geben, der ihm gehört. Keiner von uns will ja ein Nichts sein. Wir alle wollen Bedeutung haben. Wir wollen jemand sein. Wir sehnen uns nach Anerkennung, nach Liebe, Geborgenheit, Bedeutung. Aber wir suchen sie unter Umständen an der falschen Stelle. Wir suchen womöglich dort, wo wir es nicht bekommen können. Wir suchen es dort, wo es nichts gibt. Bei den Nichtsen. Aber keiner von uns muss ein Niemand sein. Wir können jemand sein, weil Gott uns liebt. Bei ihm ist Sinn und Bedeutung zu finden. Gott liebt dich. Er sieht dich. Er gibt dir Bedeutung. Er macht dich zu jemandem. Für ihn bist du wertvoll. Er will dich. Die Liebe dieses himmlischen Vaters, die ist mehr wert als die Liebe irgendeines Menschen, als jede Anerkennung, die ich mir verdienen könnte, als alle Macht und aller Erfolg, mehr wert als alles Geld, als alle Schönheit, die wir je haben könnten. Achten wir auf unsere Prioritäten, dass wir nicht die falschen Dinge zum Wichtigsten in unserem Leben machen, sondern allein Gott und alles andere ihm unterordnen. Dass du jemand bist für den himmlischen Vater, das ist spätestens klar, seit Jesus für uns gestorben ist. Seither kann jeder wissen, seither kannst du wissen, dass da ein Gott im Himmel ist, der dich liebt von tiefstem Herzen und der dich haben will und der dir Wert und Bedeutung verleihen will. Du warst Gott einen Christus wert. Kein Götze kann geben, was allein Gott schenken kann. Wir feiern gleich das Abendmahl miteinander, um uns dessen nochmal zu vergewissern. Gott liebt uns. Er will uns. Er hat Jesus geschickt, um uns zu retten und uns nach Hause zu holen, um uns vor dem Nichts zu bewahren, um aus Niemanden jemanden zu machen. Wertvolle Kinder Gottes. Laufen wir doch nicht den Nichtsen in unserem Leben hinterher. Folgen wir dem, der sein Leben gegeben hat, um uns zu retten und um uns den wahren Sinn unseres Lebens zu zeigen. Amen.